Schön, dass die Tür heute offen ist, weil unter anderem geht's in meiner Predigt auch um eine offene Tür. Und es ist gut, dass Jesus hier rein und raus kann. Das wünsche ich mir auch. Ja, zurzeit befassen wir uns im Hauskreis mit der Offenbarung. Und wir haben alle da so den Eindruck, dass das dran ist für uns. Und mich begeistert es auch sehr, also wir sind erst am Anfang, was da noch kommt, begeistert uns vielleicht nicht so. Aber wir haben da jetzt ausführlich auch diese 7 Gemeinden uns angeguckt, wo die Botschaft, wo Johannes ja eine Botschaft empfängt für die vom Heiligen Geist persönlich. Und ich hatte schon seit Wochen so den Eindruck, dass die Botschaft an Philadelphia irgendwie für uns was sein könnte, was uns betrifft als Gemeinde. Deshalb geht es heute zwar um die Bibel, um Offenbarung, aber auch um uns hier als Gemeinde. Ihr werdet euch noch wundern, es gibt auch Eindrücke, die ich heute mitteilen möchte. Da freue ich mich schon drauf, aber das mache ich erst am Schluss. Also der Apostel Johannes, der war ja auf Patmos, auf der Insel Patmos verbannt und ist dann vom Heiligen Geist sozusagen in die himmlische Welt entführt worden, sage ich mal, und hat Dinge erkannt, die wir so gar nicht wahrnehmen können. Und unter anderem hat ihm der Geist Gottes eben auch diese 7 Botschaften diktiert. Diese 7 Gemeinden sind jetzt nicht was, die waren natürlich damals real in Kleinasien, aber die sind auch was, die Botschaften sind auch gedacht, glaube ich, für alle Gemeinden, die danach noch kamen. Sämtliche Gemeinden, die Zahl 7 ist ja so die Zahl für, das Symbol für die Vollzahl. Und von daher kann man das auch so sehen. Ja, alle Botschaften sind in gleicher Weise gegliedert. Erst wird der Empfänger der Botschaft genannt, dann stellt sich Jesus vor unter verschiedenen Aspekten, dann folgt ein Lob an die Gemeinde und oft auch ein Urteil und eine Ermahnung und am Schluss kommt immer noch eine Verheißung. Und ich möchte jetzt einfach diese Botschaft an Philadelphia einfach mal Vers für Vers mit euch durchgehen, weil ich da nicht so drüber weggehen möchte. Ich fand es wichtig, die durchzugehen. Und als erstes, ich wollte noch erwähnen, dass in dieser Botschaft kein Tadel, kein Urteil drin ist. Fand ich schön. Was nicht heißt, dass das jetzt 1:1 auf uns zutrifft. Ich lese zuerst mal diese ganze Bibelstelle vor. Offenbarung 3:7-13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand kann schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich will veranlassen, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Weil du das Wort des vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Und das kommt jetzt in jeder Botschaft. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das finde ich eine ganz wichtige Aufforderung. Ja, fangen wir mal an. Der Name Philadelphia, habe ich nachgelesen natürlich, bedeutet Bruderliebe. Das hat mich schon mal sehr angesprochen, weil ich glaube, dass die Liebe, natürlich die Liebe Gottes zu uns, aber auch die Liebe zueinander eine ganz große Bedeutung hat. Die Gemeinde in Philadelphia war klein und ziemlich angegriffen. Mir fiel da so manches ein aus unserer Vergangenheit. Also klein sind wir auch. Und angegriffen waren wir zumindest in den vielen letzten Jahren, in denen ich in dieser Gemeinde schon war, mehrfach. Und es war sehr schwierig. Und trotzdem dürfen wir staunend erleben, dass wir immer noch da sind. Dass niemand und nichts diese Gemeinde hat überwinden können, weil Jesus unser Herr ist. Und er hat für uns gesorgt, er hat uns durchgetragen. Und im Moment haben wir keine Konflikte, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Gehen wir mal zu Vers 7. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, und der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Schlüssel sind und waren schon immer ein Zeichen von, da hat man Macht. Wer einen Schlüssel hat, hat Macht. Und in der Bibel sind auch die Schlüsselträger Träger von Vollmacht. Die entscheiden, ob jemand rein darf oder raus darf. Hat man ziemlich viel Macht. Das Bild vom Schlüssel Davids, das kommt aus dem Jesaja 22, Vers 22. Da gab es einen Eljakim, der durch Gott zum Palastvorsteher ernannt wurde. Mit der Übergabe der Schlüssel zum königlichen Palast hatte er dann die Macht über den ganzen Palast. Und genauso hat Jesus Vollmacht über die Schlüssel des Himmels und des Totenreichs. Wenn er da aufschließt, kann niemand mehr zuschließen, und wenn er zuschließt, kann niemand öffnen. Und wir wissen, dass er für uns aufgeschlossen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Matthäus 28, 18 heißt es, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also die Mächte des Bösen können nicht irgendwas einfach machen, auch wenn das für uns im Moment gerade in der Welt so aussieht. Aber Jesus hat die letzte Schlüsselgewalt. Und das tröstet mich immer wieder, das gibt mir gewaltigen Halt. Und es darf uns auch Halt geben in unserer Gemeinde, auch wenn es mal so oder so ist. Vers 8. Ich kenne deine Werke und habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Das ist jetzt hier die geöffnete Tür. Hier geht's um die Tür ins Reich Gottes. Das ist diese Tür, die geöffnet ist in die Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Und diese Tür kann niemand mehr schließen. Und daran erinnert Jesus diese Christen in Philadelphia und auch uns, diese Tür bleibt offen. Und wir werden das Reich Gottes erreichen, und nicht nur das Reich Gottes irgendwann, sondern wir sind eigentlich schon mittendrin, auch wenn wir noch in der Welt sind. Diese Tür ist offen. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig, uns das zu sagen, auch wenn wir angefochten sind, wenn wir Ärger, Schwierigkeiten und was nicht alles haben. Jesus hat die Tür geöffnet und wir sind mit ihm verbunden und mit dieser unsichtbaren Welt verbunden, in die nur der reinschauen kann, der durch diese offene Tür geht. Und der Heilige Geist wird uns da leiten. Da will ich nachher auch noch mehr dazu sagen. Der zweite Teil von Vers 8. Du hast nur eine geringe Kraft, und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Diese Gemeinde in Philadelphia, die war zwar eine größere Stadt, aber die Gemeinde hatte keine große Bedeutung. War sowas wie eine Hinterhofgemeinde, und so ein bisschen was sind wir ja auch. Ne? Man muss da hinten rum, um reinzukommen bei uns. Ja, kleine Kraft, vielleicht kleine Werke, geringe Möglichkeiten zu wirken. So sieht es vielleicht zumindest aus. Vielleicht auch das Empfinden, dass wir bedeutungslos sind. Oder das hatten die in Philadelphia auf jeden Fall. Aber Jesus sieht diese Gemeinde, er sieht unsere Gemeinde und Jesus gibt unserer Gemeinde und auch der damaligen Gemeinde Bedeutung, weil er in ihr wirkt und herrscht und viel tun kann. Unabhängig von Größe und Kraft hat unsere Gemeinde, jede kleine Gemeinde, eine Perspektive und einen Auftrag. Und wir können den Auftrag eigentlich nur erkennen, indem wir auf ihn hören, also in diese Augen und Ohren in die unsichtbare Welt ausstrecken und dann merken, wo er uns hinführen möchte. Es kommt also überhaupt nicht auf unsere kleine Kraft an, sondern auf seine großen Möglichkeiten. Und wie wir dann mit diesen Möglichkeiten agieren, das ist natürlich dann schon unsere Verantwortung. Aber wir brauchen uns nicht dran zu stören, dass wir wenige sind und dass wir vielleicht hier und da eine Grenze haben. Das kann Gott auch alles überwinden. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben im Gebetskreis immer wieder dieses Wort, kommt uns immer wieder als sehr wichtig. Also er hat die guten Werke, die wir vielleicht noch vor uns haben, die wir tun sollen oder wo wir mittendrin sind, die hat er vorbereitet. Und wir sollen nur in dem gehen, was er vorbereitet ist. Das ist mir sowas von wichtig geworden in meinem Leben, weil ich auch schon viel gemacht habe, was er nicht vorbereitet hatte. Und es ist dann nicht so toll gelungen. Ja, aber damit kommt er auch zurecht. Das ist ja das Tolle. Was er uns so gezeigt hat, das möchte ich am Schluss dann nochmal ein bisschen erläutern. Jetzt bleiben wir nochmal bei dem Text. Es heißt ja hier noch, du hast eine kleine Kraft und hast dennoch an meinem Wort festgehalten. Und auch das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, wir tun das auch. Vielleicht können wir uns da auch noch steigern, wirklich sein Wort in unser Leben reinzunehmen. Nicht nur sonntags früh, sondern wirklich im Alltag sich was lesen und es ins Herz reinlassen und damit umgehen. Und dann kann das Wort auch seine Kraft entfalten. Also wir dürfen ganz entspannt sein, wenn wir uns schwach und klein fühlen. Er und sein Wort, sein Geist hat Kraft und er lebt in uns, auch wenn wir das nicht immer bewusst uns klar machen. Aber es ist so. Paulus ist für mich da ein großes Vorbild. Der hat einmal gesagt, je schwächer du bist, desto stärker an mir Gott hat zu ihm gesagt, Entschuldigung. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Also, können wir entspannt sein. Und Paulus hat es ja auch wirklich erlebt. Also Gottes Wort, das in unserem Herzen Wurzeln schlägt, und dann seine Kraft entfalten kann, das ist was ganz Entscheidendes für unser Leben, auch für unsere Gemeinde. Und nochmal, niemand kann die Tür schließen, die er geöffnet hat. Das ist auch so eine Tatsache, die steht einfach. Niemand kann sie schließen. Vers 9, siehe, ich will veranlassen, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern lügen, siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Diesen Vers fand ich relativ schwierig. Andererseits ist da auch eine Ich will das jetzt nicht analysieren mit diesen Juden, die sich als solche ausgeben und es nicht sind. Das lassen wir mal stehen. Ich sehe darin eine Zusage für uns als Gemeinde. die Gemeinde damals bekämpft haben, da ist die Zusage drin, die werden sich sogar ihnen zu Füßen werfen, kaum zu fassen. Und zwar heißt es da nicht, wenn ihr das und das und das tut, dann werden die das machen, sondern die werden sich euch zu Füßen werfen. Und so denke ich auch, dass Gott manches tut, ohne dass wir jetzt uns groß abrackern müssen oder irgendwie was bewegen müssen. Wir haben das in letzten, also schon länger her, eine Zeit lang auch gemacht und eigentlich ist gar nicht so viel draus entstanden. Und ich denke wirklich, dass es oft so ist, dass Gott was vorhat und das tut er dann. Und er hat in diesen Juden, die keine waren, irgendwas bewegt. Und das hat er einfach gemacht. Und ich bin jetzt so ein Typ, der eigentlich gerne was tut. Und schaut, wo kann ich ran und was ist schwierig, was kann ich lösen. Und mir ist da so das Beispiel eingefallen, das passt gut zum Muttertag aus meiner Familie. Ich habe 5 Kinder und 3 ältere Söhne, die auch mal irgendwann in der Pubertät waren. Jetzt sind sie über 40, jetzt ist es nicht mehr schlimm. Und da gab es eine Zeit, wo ich nicht mehr wusste, wie ich da zurechtkommen soll. Also es war echt schwer. Und ich hatte damals so ein Bild, ich ziehe einen Karren mit 5 Pferden, nein, ich hocke auf einer Kutsche mit 5 Pferden, die alle in eine verschiedene Richtung wollen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Es war eigentlich nicht zu steuern, das ganze Ding. Ich habe es versucht, ich habe alles versucht. Ich war dann fix und fertig, habe auch dann eine Kur oder sowas gemacht. Hatte mich richtig angestrengt, eine tolle Mama zu sein, alles richtig zu machen. Ist mir nicht alles so gelungen. Und ich dachte, was wird bloß aus diesen Typen? Was sind das? Die waren jetzt nicht extrem schwierig, wenn ich heute zurückschaue, aber es war für mich sehr schwierig. Und dann hatte ich bei einer Tagung wirklich sowas wie eine Vision für diese 3 großen Söhne. Und zwar hat Gott mir gesagt, diese 3 Söhne werden Männer Gottes. Punkt. Und das hat er einfach gesagt. Und er hat nicht gesagt, du musst das und das dafür machen, sondern die werden Männer Gottes. Und was ist es? Die sind es heute. Sind nicht alle perfekt, aber sie sind gläubig und sie gehen mit Gott. Und das hat mich damals dermaßen getröstet und aufgebaut. Ja, er hat's in der Hand. Bei manchen ist es nicht so. Da ist es, muss man noch aushalten. Aber ich habe mich dann die ganzen Jahre an dieser Zusage festgehalten und das dann alles auch durchgestanden, was es noch durchzustehen gab. Und heute habe ich auch sehr, sehr viel Freude. Vor allem auch dann an deren Kindern. Und jetzt habe ich meine 2 großen Enkel da gehabt und sehe, dass die auch gläubig sind. Die sind 16 und 18. Das ist nicht selbstverständlich, dass die noch mit Gott gehen. In einer etwas chaotischen Familie. Das ist einfach der Segen, den ich nicht habe, sondern der von Gott kommt. Ja, und so habe ich auch wirklich Zuversicht für unsere Gemeinde, dass wir auf Gott warten und mit geöffneten Augen und Ohren des Herzens beten. Den Eindruck haben wir auch immer wieder im Gebetskreis. So im Epheser 1 steht es so, wir sollen mit offenen Augen des Herzens auf ihn schauen, und damit wirklich die Wahrheiten aus dem Reich Gottes uns erreichen. Und dann in diesen vorbereiteten Werken gehen. Aber er tut eigentlich das Wesentliche. Und wir dürfen entspannt dabei sein, mitmachen. Da, wo er uns beauftragt, dürfen wir natürlich mitmachen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir sollen nur rumsitzen und warten. Sondern da, wo wir was erkennen, tun. Aber nur dann. Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. In einer anderen Übersetzung heißt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Da hört man draus, dass es was ganz schön Schwieriges ist, dieses Warten und Ausharren und Durchhalten. Und die Gemeinde in Philadelphia hat es scheinbar gekonnt. Wir sind da noch am Üben, glaube ich. Also ich bin am Üben. Weiß nicht, wie es euch geht. Der Begriff Ausharren, den möchte ich jetzt noch ein bisschen angucken, bedeutet ja Verhalten im Angesicht von Schwierigkeiten, die sich in die Länge ziehen oder die immer wieder auftauchen. Dass man einfach dranbleibt und aushält. Dazu ein Wort von Paulus, was mich schon immer irgendwie angesprochen, aber auch ja geplagt hat. Der schreibt in Römer 5, Vers 3, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Finde ich richtig schwer. Ich kann mich dessen noch nicht rühmen, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe kapiert, dass es eigentlich keine geistliche Reife gibt ohne Ausharren. Also wenn wir was durchgestanden haben, das haben viele sicher von euch auch schon erlebt oder erleben es, dann sind wir ein Stückle reifer geworden. Und wichtig ist dann zu wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, was auch in der Bibel steht. Es ist nicht zu unserem Schaden, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, sondern es kann uns immer zum Guten dienen, wenn wir das so annehmen können, dass es so ist. In 2. Timotheus heißt es, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Das ist auch wieder ein ganz schön scharfes Wort. Also wir wollen doch sicherlich standhaft ausharren. Das heißt, nicht aufgeben, in der Spur bleiben, weiterlaufen, auch in der Richtung, die Gott uns zeigt. Und wir sind ja jetzt eine Gemeinde oder in einem Land, wo keine Verfolgung ist, aber da, wo Verfolgung ist, ich habe ein Buch über einen Chinesen gelesen, der jahrelang im Gefängnis war, halbtot und so mit Folter. Das sind dann nochmal andere Geschichten. Aber auch für uns kann es mühsam sein, auszuharren. Für mich als jemand, der gern vorpreschen möchte, was machen möchte, und dann heißt es ausharren, okay. Ja, und ich denke auch, wir dürfen auch in der jetzigen Gemeindesituation dran glauben, dass es jetzt nicht so bleiben muss, wie es ist. Es ist zwar vieles gut, aber wir dürfen auch insofern ausharren, indem wir auf was warten, was Gott noch schenken möchte, wo Gott noch weiterführen möchte. Da habe ich einen Vers in Hebräer 10, Vers 35 und 36, denn der hat mir schon in vielen Situationen sehr viel Kraft gegeben. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Es ist ein bisschen schwer, wenn man es nur einmal liest, deshalb lese ich es nochmal. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Und die Verheißung, das können unterschiedliche sein. Letztlich ist es immer auch das Leben in der Ewigkeit, dieses vollkommene Leben, was vor uns liegt. Aber ja, Zuversicht, ausharren und den Willen Gottes tun. Das zusammen ergibt ein gutes Ergebnis. Und ich habe diesen Vers für mich auswendig gelernt, weil der mir so wichtig geworden ist. Ausharren macht einfach Sinn. Es geht darum, am Ziel anzukommen. Aber es geht auch, die Verheißungen, die Gott gegeben hat, zu nehmen und damit umzugehen. Und das denke ich, dass wir das für unsere Gemeinde noch mehr entdecken dürfen. Das ist wirklich die Verheißung, die er uns schon gegeben hat in den letzten Monaten. Wir hatten ja da auch mal einen Gottesdienst drüber, wo wir die ganzen Eindrücke berichtet haben, die wir im Gebetskreis hatten, dass wir diese Verheißung nicht irgendwo hinlegen, einen Schrank oder vergessen, sondern dass wir dranbleiben und das, was uns daran wichtig ist, immer wieder umbeten. Ich dachte dann auch dran, was es in der Bibel für erfüllte Verheißungen gibt, die sich ewig hingezogen haben. Dem Abraham wurde ein Sohn verheißen, aus dem ein Volk entstehen soll. Ja, der hat aber warten müssen, ne? Das kennt ihr sicher alle, die Geschichte. Oder Israel sollte ins gelobte Land ziehen und sind 40 Jahre durch die Wüste geirrt. Auch Jesus, das Kommen von Jesus wurde sehr, sehr lang, hunderte Jahre vorher angekündigt und er kam, als die Zeit erfüllt war. Und das finde ich ist auch so ein wichtiges Wort. Ja, wann die Zeit erfüllt ist, das wissen wir eigentlich nicht, das weiß nur Gott. Aber mir macht es Mut, auszuharren, auch in den Punkten, wo ich mir noch mehr wünsche. Und Gott wird tun. Vers 11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Der Siegeskranz damals war ein Kranz aus Zweigen geflochten und der war Symbol für Leben. Und gab es immer diese Siegeskrämpfe nach sportlichen Wettkämpfen, hat der Sieger einen Siegeskranz gekriegt. Und Paulus hat ja auch das Leben der Christen mit einem sportlichen Wettlauf verglichen. Nur ist das der Unterschied, dass es nicht nur einen Sieger gibt, sondern viele Sieger. Also es gibt nicht nur einen Siegeskranz, sondern viele Siegeskränze. Und da dürfen wir uns einfach drauf freuen. Und ich lese noch eine Stelle, die aus Jakobus, die auch sich um den Siegeskranz handelt. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Also darauf dürfen wir uns einfach freuen. Und wichtig ist, dran zu bleiben, das zu behalten. Sonst kann uns das auch wieder verloren gehen. Aber da habe ich jetzt nicht so viel Sorge. Vers 12. Wer überwindet, erstmal der erste Teil. Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Da haben wir wieder so ein schönes Wort, über das ich ein bisschen meditieren möchte, das Wort überwinden. Es hat ein bisschen was mit diesem Ausharren zu tun. Es wird übrigens in jedem der 7-Cent-Schreiben benutzt. Wer überwindet und dann kommt die Verheißung. Überwinden wird auch übersetzt mit Siegen. Ein Sieger, ein Überwinder ist ein Sieger, so. Und die Worte überwinden und siegen weisen darauf hin, dass es ein Kampf ist und dass es Hindernisse gibt, die besiegt und überwunden werden müssen. Und der Kampf ist oft nicht nur außen, sondern auch in unserem Herzen. Sehr viel, da könnten wir jetzt noch eine extra Predigt drüber halten. Die ganzen Sachen, die in unserem Kopf sich abspielen. Zweifel, Unglauben, Sorgen, Ängste, Zorn, Minderwert. Habe ich heute früh gespürt, ist erledigt. Bitterkeit, Kontrolle, Herrschsucht, Neid und so weiter. Also jede Menge Haltungen, falsche Haltungen, die in unserem Herzen Raum kriegen können, die wir aber überwinden können, wenn wir erkennen, dass wir in diesen Haltungen leben und dass wir da falsche Gedanken haben. Auch das ist ein Überwinden. Und natürlich auch die ganzen negativen Einflüsse von außen müssen auch überwunden werden, wo Versuchungen und Zeitgeist auf uns einströmt und wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen, wie will ich leben. Und deshalb ist es einfach sehr gut, in einer Gemeinde von Christen zu sein, die sich gegenseitig da auch unterstützen, eventuell auch mal ermahnen. Zu einer Säule im Tempel Gottes werden nur die Überwinder. Das ist auch irgendwie kernig. Ja, darf man drüber nachdenken. Also gerettet werden alle, aber eine Säule im Tempel Gottes, das ist dann wirklich im Reich Gottes später mal, werden nur die Überwinder. Ja, 12b, der zweite Teil. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Das möchte ich jetzt einfach kurz machen. Ich denke, dass wir in der Ewigkeit bei Gott einfach, wir bekommen einen neuen Namen als seine Kinder. Und er wird auch für uns einen neuen Namen haben, weil wir viel mehr von ihm erkennen als jetzt. Das ist noch unbegreiflich. Und weiterhin geht es jetzt darum, erstmal Hindernisse zu überwinden, die Schritte zu gehen, die jetzt dran sind. Und wir dürfen uns einfach freuen auf dieses Neue, was im Himmel sein wird. Vers 13, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und diese Mahnung steht bei jeder der Botschaften am Schluss. Und das, glaube ich, ist das A und O in der heutigen Zeit, dass wir auf Gott hören und nicht irgendwas machen und wursteln. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt. Und deshalb möchte ich euch jetzt noch ein bisschen zum Schluss was berichten, was wir im Gebetskreis gehört haben. Und zwar gerade letzten Montag war wieder so ein Abend, wo wie der Himmel aufging, fand ich, ganzen Abende davor war ganz viel Fürbitte und auch sehr wichtig. Und an dem Montag haben wir viel gehört. Und damit ihr das auch mitkriegt, will ich euch das jetzt ein bisschen erläutern. Übrigens, wer Interesse hat an den Sachen, die wir im Gottesdienst mal vorgestellt haben, ich habe das schriftlich, ihr könnt euch an mich wenden und wenn ihr damit umgehen wollt und das lesen wollt, steht euch das gerne zur Verfügung, also die Eindrücke vom letzten Jahr. Jetzt geht's um den letzten Montag. Also, da kam zuerst das Bild von einem offenen Fenster. Dazu der Text aus Offenbarung 3,8, den wir vorhin gelesen haben, dass die Türen keiner mehr schließen kann, die Jesus öffnet. Und wir haben durch dieses offene Fenster Einblick in die geistliche Welt, wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Das Wort Gottes auch so ganz wichtiger Schlüssel, um in die Freiheit zu kommen, um weiter zu wachsen. Dann kam das Wort von den geöffneten Augen und Ohren des Herzens, das ich schon jetzt mehrfach in der Predigt auch angesprochen habe. Dass wir uns klar machen dürfen, wir sind mit Jesus schon versetzt in Gottes Reich. Das klingt theoretisch, aber es ist was sehr Praktisches, weil es eine ganz andere Daseinsform ist, als so einfach nur in der Welt zu leben. Die Gemeinde wird immer mehr zu einem Ort, wo Begegnung mit Gott stattfindet. Wir treten ein in die vorbereiteten Werke Gottes. Ihr merkt schon, ich habe das alles schon mit in die Predigt mit reingeflochten. Wir geben Leben weiter. Und wenn Gottes Name genannt wird, passieren Wunder. Damit wollen wir einfach rechnen. Da dürfen wir noch ausharren und drauf warten. Das wünsche ich mir sehr, aber die Zusage kam. Und dann hatten wir ein Bild, das sich dann so, wir miteinander so vervollständigt haben. Also jemand hat eine Arche gesehen, die ohne Steuerruder von Gott gelenkt, sicher durch stürmisches Wasser geführt wird. Die Türen sind weit offen für Menschen, die noch aufspringen wollen. Und so wie die Tiere damals in die Arche allein gekommen sind, so werden auch Menschen von alleine kommen. Das ist so wie das mit diesen Juden, die sich der Gemeinde zu Füßen werfen, habe ich gedacht. Irgend sowas wird Gott schenken. Wir müssen lediglich darauf achten, dass die Leute die Tür finden, also dass die Tür zu uns offen ist. Und dann geht's auch noch um das Ausharren. Ihr wisst, dass Noah sehr lange in der Arche ausharren musste, bis er wieder auf festen Boden kam. bis die Taube ihm die Nachricht gegeben hat, dass es da irgendwo grünt und wächst. So müssen, glaube ich, auch wir ausharren, um in der Frage, wie soll es weitergehen, auch in der Frage, wie ist die Antwort Gottes. Und da kam dann auch das Wort, wenn die Zeit erfüllt ist, dann geschieht was. Und ich habe schon so den Eindruck, wir sind so ein bisschen nah dran. Was jetzt für Gott nah ist, das weiß ich auch nicht. Es können auch 100 Jahre sein, aber das glaube ich jetzt nicht. Dann kam der Eindruck, dass alles nochmal durchgeschüttelt wird, auch in unserer Zeit. Und was Bestand hat, bleibt. Gott wirkt, auch wenn wir es noch nicht sehen. Er hat mit uns noch viel vor. Also es sind jetzt nur Auszüge von dem, was sich da so in 2 Stunden praktisch entwickelt hat. Aber wir merken, Gott ist bei uns am Wirken. Auch wenn wir noch nicht richtig sehen können, wo es hingeht. Ich wünsche mir, dass eigentlich nicht nur die Beter, sondern auch die ganze Gemeinde sich danach ausstreckt, nach diesem Wirken Gottes bei uns. Natürlich in jedem persönlichen Leben und bei uns. Und dass wir erkennen miteinander, wie er uns weiterführen möchte. Und dass das ein richtig spannendes Ding wird, miteinander da zu gehen und zu forschen und zu fragen, ohne dass wir unter irgendeinen Druck kommen müssen, weil es ja doch nur sein Wirken ist letztlich. Wir sind Handlanger von ihm. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt damit ein bisschen Mut gemacht. Ich würde gerne noch zum Schluss beten. Vater, wir danken dir, dass du mit uns gehst, dass du uns vorausgehst und dass du uns führst, auch uns als Gemeinde und jeden Einzelnen von uns. Und dass wir mit dir zusammen wirklich auch überwinden werden, Siege erringen werden, geleitet werden von dir dahin, wo du uns haben willst. Und dass hier auch die Türen aufgehen werden und wieder mehr Menschen dazukommen werden. Aber wir werden das nicht erreichen, indem wir irgendwie unter Druck oder krampfhaft selber was machen, sondern du in uns, du mit uns zusammen, mit deiner Kraft wirst uns führen. Und ich bete, dass in jedem von uns so wie so ein Feuer angeht, dass wir es einfach wissen wollen, dass wir uns ausstrecken danach. Herr, was hast du vor mit uns? Wie möchtest du mit uns gehen? Und wir danken dir auch für alles, wo du uns schon geführt hast und wo wir deine Führung und deine liebevolle Leitung auch durch Krisen und jetzt in der letzten Zeit einfach auch auf wunderbar sehen konnten, dass du uns begleitest, aber du hast noch mehr mit uns vor. Und so segne uns für dieses Hinspüren, dass wir wirklich geöffnete Ohren des Herzens bekommen, dass wir dich erkennen und deine Pläne auch immer mehr und klarer sehen können. Amen.